Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute werde ich, und zwar geradezu sträflich vereinfachend, über MicroStrategy sprechen. Ich war in der Aktie investiert, das war ein sehr netter Profit, ich möchte sie wieder kaufen. Warum, wieso, weshalb, mit welchem Ansatz überhaupt? Darum soll es also heute gehen. Legen wir los. So, den kurzen, knappen Disclaimer, den ich gleich mit euch teile, den denkt ihr euch bitte mit Sternchen dran im Scheinwerferlicht und hoch 10. Denn eigentlich müsste ich hier 10 Minuten lang formulieren, warum man nicht in MicroStrategy investiert, warum die Aktie hochvolatil ist. Wer bisher nicht in Einzelaktien investiert hat, der beginnt um Himmels Willen nicht mit MicroStrategy. Das könnte ihn den Nachtschlaf rauben. Und wer also seine ETF-Sparpläne laufen hat, der ist wahrscheinlich in der ganzen Folge sogar völlig verkehrt. MicroStrategy ist die heißeste Wette am Aktienmarkt. Und ich habe es im Intro schon gesagt, geradezu sträflich vereinfachend werde ich darüber sprechen, wie ich wieder kaufe. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis. Ich kann relativ entspannt darauf blicken, weil ich mit meinem ersten MicroStrategy Investment im Jahr 2024 über 100% Rendite gemacht hat. Das heißt, selbst wenn der nächste ein Totalverlust würde, ja, die Laune steigt dann nicht, aber es ist eben nicht mehr ganz so dramatisch. Die Leser der Rendite-Spezialisten wissen es, am 19.05. habe ich darauf hingewiesen, Achtung, auch da war der Disclaimer wahrscheinlich zu lang. Wobei, ich habe mich ja diesmal doch zurückgehalten. Ne? MicroStrategy, da handelte die Aktie bei 155 Euro. Das könnte wohl was sein, denn wenn der Kryptosektor erstmal ins Laufen kommt, dann schaut man natürlich auch darauf, was profitiert davon besonders. Und MicroStrategy war zu diesem Zeitpunkt und ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise es immer noch, aber nicht nur, Bitcoin auf Hebel. Das Softwaregeschäft spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es wird immer wieder in einer Analyse zwar noch erwähnt, aber es spielt einfach gar keine Rolle mehr. MicroStrategy hat im großen Umfang und zwar auf Pump, sprechen wir gleich noch drüber, in Bitcoin investiert. Und bisher ist natürlich diese Wette aufgegangen, denn Bitcoin ist sehr deutlich gestiegen. Und dass es für Analysten so wahnsinnig schwer ist, MicroStrategy richtig einzuordnen. Es gibt zwar einige, ich habe gerade gelesen, einer hat gesagt, Kursziel $450, dann ist einer mit $600. Habe ich auch eine kritische Stimme gefunden. Wenn dann, dann könnte MicroStrategy auf $150 fallen. All das kann passieren, aber am Ende des Tages muss natürlich, und das ist keine dankbare Aufgabe, muss jemand den inneren Wert, den intrinsischen Wert, den zukünftigen erwarteten Wert von Bitcoin bestimmen. Und das macht die Sache sehr viel herausfordernder. Ich möchte übrigens an dieser Stelle heute nicht darauf eingehen, dass Bitcoin aus meiner Sicht einen intrinsischen Wert als Wertspeicher hat. Das ist ein Wert. Wenn es nur darauf ankäme an der Börse, wie viele Umsätze generiert werden und wie viele Gewinne erzielt werden, dann dürften logischerweise auch keine Werte gehandelt werden mit einem 150- oder 170-fachen des Cashflows. Also ich glaube Tesla, ich habe es gerade geschrieben, 168-fache des Cashflows für das Jahr 2025. Was ist da drin? Ja, eine Erwartungshaltung, dass. Und das ist am Ende des Tages, wie bewertest du eine Erwartungshaltung? Und von daher, wir lassen uns heute das Bitcoin-Thema nicht aufmachen. Ich schätze mal, es wird sowieso hier keiner reinhören, der sagt, Bitcoin ist alles nur heiße Luft. Was Bitcoin auf jeden Fall mal ist, ist volatil. Und dementsprechend auch die MicroStrategy-Aktie. Ich habe die erste Hälfte, das war rückblickend natürlich völlig verkehrt, zu 315 Euro verkauft. Das war also ein Plus von 103%. Und ich habe die zweite Hälfte, ich sage das hier einfach nur, um euch wirklich auf diesen Weg dann ganz mitzunehmen. Das Fazit, darauf kommt es nachher an, wird auch heute nicht besonders lange dauern. Ich habe noch eine ganze Menge vor in dieser Woche. Weiß nicht, warum automatisch mehr im Kalender steht, nur weil Weihnachten kommt. Aber irgendeinen Grund wird es haben. Die zweite Hälfte habe ich realisiert am 20.11., bei 417 Euro, das war also ein Plus von fast 170%. Aktuell und jetzt nochmal der Zeitstempel. Ich nehme diese Folge, die ihr am Donnerstag hört, schon am Sonntag auf und es spielt überhaupt keine Rolle, weil es für mein Fazit keine Rolle spielt. Ob wir also jetzt 3 oder 4 Tage zu früh dran sind, also 3 Handelstage, am 4. hört ihr dann morgen, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist nur, zu diesem Zeitpunkt bin ich nicht mehr in MicroStrategy investiert. Das kann sich aber ändern. Und jetzt habe ich ja eben darauf hingewiesen, ich mache es mir total einfach. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich eine Menge Termine habe. Das liegt auch daran, dass es keine klaren Aussagen gibt, wie man MicroStrategy zu bewerten hat oder bewerten könnte. Was man vielleicht grundsätzlich verstehen muss, ist, dass MicroStrategy in Form von Michael Saylor eine sehr, sehr klare Route verfolgt. Die 2021-Strategie, die darauf abzielt, bis 2027 bis zu 700.000 Bitcoins zu akkumulieren, heißt das Wort, also einzusammeln. 700.000 Bitcoins von 21 Millionen, mehr gibt's ja nicht, ist natürlich eine enorme Summe. Geplant ist, das kannst du ja heute noch nicht abschließend sagen, weil du nicht weißt, wie sich der Bitcoin-Preis entwickelt, also 42 Milliarden Dollar aufzubringen, zur Hälfte durch Eigenkapital und zur anderen Hälfte durch Fremdkapital. Der sogenannte Bitcoin-Ertrag, immer wieder spricht Michael Saylor von diesem Bitcoin-Yield, ist ein Maß für die Effizienz der Bitcoin-Akquisition im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Liegt derzeit bei über 50%. Und das sieht natürlich beeindruckend aus, ist ja klar. Man könnte jetzt erstmal drunter schreiben, es zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Bitcoin zu vorteilhaften Preisen, um mit effizienter Finanzierung zu erwerben. Was man dazu sagen muss, es brauchte aber nur in Anführungszeichen einen steigenden Bitcoin dafür. Wäre Bitcoin gefallen, wäre diese Strategie alles andere als beeindruckend gewesen. Und ja, mal kurz im Norden würde man sagen, er steht halt dann dumm da. Bisher steht aber niemand hier dumm da, der Bitcoin gekauft hat. Während ich das jetzt gerade aufnehme, handelt Bitcoin bei, auch das spielt aber keine Rolle, 99.300 Dollar. Wir sind jetzt zweimal, come on, abgeprallt von den 100.000, würde ich das mal gar nicht nennen. Ein Abpraller in irgendeinem Kryptowert sieht sehr viel deutlicher aus. So, das Risiko, was hier ganz klar impliziert ist, ist natürlich, dass das Fremdkapital aufgenommen werden muss. Das passiert einigermaßen clever, muss man sagen, durch Wandelschuldverschreibung. Also allein im September gab es zwischendurch schon weitere. Die letzte große hatte einen Wert von 700 Millionen Dollar. Die werden 2028 fällig. Und der Sinn ist natürlich dann, dass du, wenn sie fällig werden, diese Wandelschuldverschreibung, dass du zum einen dann deine bestehenden Schulden refinanzierst und zum anderen Teil das zum Kauf von Bitcoin verwendest. Und die Konditionen, zu denen also hier die Marktteilnehmer diese Wandelschuldverschreibung, übrigens eine Allianz zum Beispiel hat auch ein paar von diesen Anleihen gezeichnet, aber nicht in einem, Vorsicht, ja, also daraus bitte kein Untergangsszenario für die Allianz ableiten. Die haben halt ein breites Portfolio, unter anderem auch hier. Was MicroStrategy geschafft hat, ist, sie haben für diese Wandelschuldverschreibung teilweise sehr niedrige oder sogar 0% durchdrucken können. Ja, Investoren haben diese Kondition akzeptiert, weil sie damit eben auch auf einen steigenden Aktienkurs und damit eben verbunden auf die Möglichkeit der Umwandlung in Aktien spekulieren. Darum geht es ja. Eine Wandelschuldverschreibung ist ja erstmal Fremdkapital. Später gibt es dann dafür Aktien. Das ist ein bisschen eleganter als Kapitalerhöhung, weil du den Zeichner der Wandelschuldverschreibung quasi an dieser Idee teilhaben lässt. Und wenn er die Idee eines steigenden Kurses verfolgt, eines steigenden Bitcoin-Kurses, dann ist das ein ganz interessantes Mittel, insbesondere auch für diejenigen, die nach wie vor nicht direkt in Bitcoin und zum Teil eben auch nicht in Bitcoin-ETFs investieren dürfen. Und das sind immer noch nicht wenige Marktteilnehmer, einfach institutionelle Marktteilnehmer, bei denen die Regularien so sind, Sie dürfen nicht in Bitcoin-ET, Sie dürfen wahrscheinlich dann gar nicht in eine Asset-Klasse, die zu 100% ja besteht, investieren. Das ist eine Möglichkeit. Zum Teil gibt es auch, das möchte ich heute aber außen vor lassen, daraus kann man gar nicht so komplizierte Optionsgeschäfte basteln, sodass der Käufer quasi, es gibt immer Extremszenarien, kein Risiko hat und hier aufgrund der Volatilität so oder so ein Geschäft, quasi ein Arbitrage-Geschäft tätigen kann. So, das lassen wir aber heute mal außen vor, weil es am Ende des Tages einfach nur grob um diese Strategie geht. Also mit Hebelwirkung durch die Aufnahme von Fremdkapital, große Bitcoin-Investitionen tätigen und sie sind natürlich dann viel, viel größer, als das mit Eigenmitteln möglich wäre. Was man grundsätzlich sagen muss, ist, dass aufgrund dieser Hebelwirkung und aufgrund der Struktur der Finanzierung nicht zwangsläufig MicroStrategy im Kurs steigen muss, wenn Bitcoin im Kurs steigt. Weil der Aufschlag auf den eigentlich fairen Wert, den sogenannten Net Asset Value, so hoch ist, dass auch eine psychologisch verändertes Umfeld, also die Erwartungshaltung von Marktteilnehmern, kann natürlich auch sein, der Bitcoin steigt ganz kurzfristig weiter, aber dann wird er sehr deutlich korrigieren. Das würde zu einem Fall der MicroStrategy-Aktie führen. Wahrscheinlich zumindest. Denn was nicht zwangsläufig gegeben ist und was nicht in Stein gemeißelt ist, ist dieser erhebliche Aufschlag auf den Net Asset Value. Und wer jetzt sagt, da waren aber doch ziemlich viele Wenn und Abers drin, genau das ist der Reiz, aber auch die Problematik. Ich habe mich hier wirklich nicht getraut, weil dadurch ein FOMO-Effekt entstehen könnte, also die Angst, etwas zu verpassen, hier Kursziele, die von einigen Analysten ausgegeben werden, zu besprechen und auch nicht die Kursziele von Michael Saylor selber. Was ihr aber machen könnt und was wahrscheinlich, wenn man überhaupt über diese, und ich komme gleich zum Fazit, ich habe es gesagt, ich mache es mir heute sehr einfach, was man aber über diese Wette vielleicht wissen sollte, genauso wie jemand, der bei einem Wettinstitut hin und wieder auf Fußballergebnisse tippt, ja, ich gebe zu, meine eigenen Tipps sind manchmal so, also in einer privaten Tipprunde. Ich wette, habe ich aber schon gemacht, aber ich wette momentan nicht auf den Ausgang von Fußballspielen. Da durchaus einen Hang dazu, aber momentan nicht. Aber wenn, dann sollte man natürlich sich mit Fußball ein bisschen beschäftigen. Manchmal gewinnt auch der Affe, der dann einen Pfeil auf die Dartscheibe wirft, keine Frage. Und manchmal gewinnt auch der Heimdummy, also alles immer 2-1 setzen. Aber grundsätzlich mal steigert man natürlich seine Chancen, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Ach, aber seien wir ganz ehrlich, gerade im Fußball, man meint dann auch vielleicht, man sei Experte, aber die Tipps zeigen oft was anderes. Was man aber ja machen kann, wenn man Geld in die Hand nimmt, ist, dass man zumindest sagt, okay, das ist die Idee dahinter. Möchte ich darauf wetten, ja oder nein? Und es gibt zig Videos. Ihr könnt auf YouTube gehen und Michael Saylor oder Michael Saylor Interview eingeben. Dann werdet ihr auch seine letzten, der Mann ist sehr, sehr medienpräsent. Wie gesagt, er wird natürlich auch eingeladen. MicroStrategy war mehrfach in den letzten Wochen die am meisten gehandelte Aktie an der Wall Street überhaupt und damit auch auf dem gesamten Planeten. Das ist schon durchaus beeindruckend, vor allen Dingen. Und deswegen gebe ich zu, wenn ich ihn sehe, da schwingt schon ein bisschen, also Anerkennung mit, denn er hat diese Videos auch schon vor Jahren gegeben, ganz am Anfang.
Our next guest is a big proponent of Bitcoin. His company MicroStrategy has bought more than $1 billion worth in 2020 and the stock is climbing right alongside the crypto.
Und da fand ich das immer spannend als jemand, der Bitcoin hatte. Denn wenn du Bitcoin hältst und du sagst, ich brauche jetzt einfach mal so einen richtigen Emotional Pusher. Ich möchte mich einfach gut fühlen oder man möchte kaufen und man braucht noch so einen Kicker. Ist natürlich nicht die richtige Herangehensweise, sich auf der emotionalen Seite dann beeinflussen zu lassen. Aber dann sollte man sich Michael Saylor anhören. Da denkst du jedes Mal im Anschluss, oh, ich habe eigentlich noch zu wenig. Also das ist natürlich ein Bitcoin-Cheerleader vor dem Herrn. Aber bis jetzt ein sehr erfolgreicher, das muss man sagen. Und was man darüber hinaus ja auch sieht, ist, dass er das konsequent weitergeht. In diese Kurse, in diese steigenden Kurse einfach weiterzukaufen. Man würde nämlich von heute auf morgen, und deswegen kann er dieses, ich glaube, er hat privat einigermaßen, zumindest muss er sich keine großen Sorgen machen, nur er könnte, was eben Cheerleader ist vielleicht der verkehrte Begriff, er ist auf jeden Fall mal kein Frontrunner. Denn wenn er das wäre, dann würde das ganze Ding sowas von implodieren. Das heißt also, sich selbst den Aktienkurs teilweise hochkaufen, dann hochpushen durch positive Nachrichten. Das ist ja hin und wieder der Vorwurf, der hier mitschwingt. Das macht ja nur dann Sinn, wenn du dann auch Gewinne realisierst. Das ist ja das im Übrigen verbotene Frontrunning. Zu sagen, du, das ist das ganz große Problem übrigens im Altcoin-Bereich, habe ich ja schon mal gesagt, im Meme-Coin-Bereich. Alle feiern jetzt den neuen Kryptominister in den USA, Gary Gensler, weg. Ja, ich war auch kein Fan von Gary Gensler, weil ich seine Beweggründe und das erschien wie so ein latenter Hass auf eine ganze Branche, womit er aber vollkommen recht hatte. Und was hier momentan absolut untergeht, ist, wir brauchen in einigen Sektoren zweifellos Regulierung. Es geht überhaupt nicht, dass jemand seine Meme, diese libertäre Einstellung, das klingt wie etwas Positives. Es kann aber nicht positiv sein, wenn ganz wenige profitieren und ganz viele darunter leiden. Deshalb ist das mein Grundproblem mit diesen libertären Tendenzen. Und wenn jemand seinen eigenen Meme-Coin auf welchem Medium auch immer brutal hochpushen würde und er verkauft den dann wieder, dann ist das rechtens. Das heißt, all das, was an der Börse ja zu Recht reguliert ist, ist da eben teilweise unreguliert. Und das halte ich für vollkommen verkehrt. Da bezahlen einige die Vermögen von, oder andersrum, ganz viele die Vermögen von einigen. Ich finde das nicht richtig. Ich bin da ganz klar pro Regulierung im Sinne der Verbraucher.
QuantKid, known as DollarKid, has dreamed himself creating a new meme coin cryptocurrency called Gen Z Quant. And then when it rose in value as people bought it, he sold his entire share and made roughly 30 grand.
So, steinigt mich. Ich bin abgedriftet. Das passiert mir doch sonst nie. Also, Michael Saylor ist nicht so. Das heißt also, er verkauft ja eindeutig nicht. Das lässt sich ja messen. Und von daher, er ist mit seinen Anteilseignern die ganze Zeit mit im Boot. Würde er realisieren, dann wäre im Übrigen die Aktie, meine erwartete Kursreaktion in der Aktie wäre dann zwischen minus 40 und minus 60%, vielleicht sogar mehr. Ah, das ist schon ganz schön. Zwischen minus 40 und minus 70%. Wenn ihr irgendwo lest, Michael Saylor hat Bitcoin verkauft. Warum? Weil er A, seine gesamte Story ad absurdum führen würde. Und ich bin auch davon überzeugt, das macht er dann nicht freiwillig. Das wäre dann ein Margin Call quasi für ihn. Wenn die Sicherheiten nicht mehr ausreichen. Und das kann man nicht 100%ig ausschließen. Dann wäre er also gezwungen, und in die Situation darf er einfach nicht reinkommen, dann wäre er gezwungen, Bitcoin zu verkaufen, um seine Schulden zu bedienen. Das darf bei diesem Modell nicht passieren. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein und kein Mensch wird darauf rechtzeitig reagieren. Wenn so etwas passiert, dann gibt's richtig auf die Mütze. Wer also, und jetzt erinnere ich mich auch wieder, wieso ich über Michael Saylor gesprochen habe, wer ein bisschen mehr erfahren möchte, es gibt einige Videos, aber ich verlinke euch mal das Michael Saylor Interview, ich hoffe, das ist für ihn okay. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe auch keine Kooperation mit ihm, aber sehr umfangreich gab es das vor 3 Monaten beim Blocktrainer. Ja, der ja ganz klarer Bitcoin-Maximalist ist, deswegen ist natürlich, muss man immer im Hinterkopf behalten, ja, da spricht jemand, für den Bitcoin das ultimative Alles ist, mit jemandem, bei dem das haargenau so ist. Von daher sind vielleicht die Risikodisclaimer ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube, er hat aber kürzlich auch nochmal über MicroStrategy alleine gesprochen und da ist der Disclaimer mit drin. Aber die habt ihr ja nun von mir bekommen. So, Blocktrainer, das Interview heißt Michael Saylor im Bitcoin-Interview, das System ist kaputt. Ich verlinke es euch mal nicht, weil ihr es ganz leicht selber findet. So. Das wäre eine Möglichkeit. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Habe ich es denn wirklich kurz gemacht, so wie versprochen? Boah, 18 Minuten für meine Verhältnisse schon. Ich habe in den letzten Tagen praktisch alles gelesen, was ich dazu in die Hände bekommen habe. Eigentlich ein bisschen viel Zeitaufwand, aber es ist natürlich auch immer wieder ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, weil es auch so neu ist. In der Art und Weise gibt es das. Das ist schon irgendwo ein Unikat an der Börse. Und na klar, es hat eine gewisse Strahlkraft, weil aufgrund der Volatilität. Volatilität zieht die Menschen immer an. Es sei denn, sie sind investiert und es geht in die verkehrte Richtung. Dann ist es eher eine Abneigung. Es ist und bleibt für mich eine Wette, und zwar jetzt noch mehr als in der Vergangenheit, weil es so im Fokus steht. Das heißt also, wer mir heute darlegt, dass MicroStrategy aktuell handelt sie Schlusskurs Freitag bei 395 US-Dollar, wer mir heute darlegt, dass MicroStrategy auf 2500 Dollar steigen kann, dessen Argumentation könnte ich wahrscheinlich nicht widerlegen, weil diese Hebelwirkung in Kombination mit den weiteren Käufen und, das finde ich völlig verrückt, der Tatsache, dass der ein oder andere hier eine Short-Position laufen hat, in dieser Kombination kann es in einem Squeeze, kann auf der Oberseite fast alles erreicht werden. Short Interest aktuell 13%, hatte ich kürzlich schon mal drüber gesprochen. Ich finde es Wahnsinn, so eine Aktie zu shorten. Wirklich. Also wenn du das glaubst, dass Altcoin-Season alles nicht kommt, dann nimm eine Coinbase. Die werden darunter auch leiden oder andere. Aber Micros auf einen gehebelten Wert, dann, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, weil diese Sprünge teilweise. Ja, MicroStrategy im Vergleich zu Bitcoin handelt ja nicht 24/7. Also mir wäre das viel zu heiß, selbst wenn ich sehr, sehr skeptisch wäre. Sagt also jemand 2500 Dollar, sage ich, ja, kann ich nachvollziehen. Sagt mir jemand, aber schau mal, in diesem Fall könnte MicroStrategy auch fallen auf 100 bis 125 Dollar. Würde ich ebenfalls zustimmen. Und nochmals, hängt nicht nur aus psychologischen Gründen, aber wahrscheinlich überwiegend davon ab, wie sich Bitcoin entwickelt. Das muss man einfach wissen, weil der Aufschlag so hoch ist auf den rechnerischen Wert der Bitcoin, die hier gekauft wurden. Dann könnte man natürlich sagen, ja, 2500 Dollar auf der Oberseite und 125 Dollar auf der Unterseite. Das klingt aber ja immer noch nach einem interessanten Chance-Risiko-Verhältnis. So ist es nicht gemeint, weil es kein Kursziel ist. Ich habe schon gesagt, dann bin ich halt der einzige Trottel gewesen, der im Schnitt mit MicroStrategy nur 130 oder 135% gemacht hat, mit einer natürlich kleinen Position. Zweiter Fehler, ja, wenn Börse so einfach wäre. Die nächste Position wird noch kleiner sein. Ein Kursbereich, und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob der erreicht wird, zwischen 280 und 350 Dollar. Irgendwo da, das kann ich leider nicht vorher sagen, irgendwo da werde ich nach der Stabilisierung Ausschau halten. Wenn wir über 450 Dollar gehen, kommt wahrscheinlich gar nicht dieser Kursrutsch. Ich bin aber ausreichend, an einigen Tagen gefühlt sogar mehr als ausreichend im Kryptosektor investiert. Und nicht nur in Bitcoin. Von daher, ich habe schon genügend Volatilität drin. Aber ich würde die Wette da in diesem Bereich wahrscheinlich nochmal wagen. Ich werde es dann natürlich auch, das geht jetzt an die Leser, natürlich euch vorher erzählen, wie immer. Und dann betrachte ich das Ganze wie eine Wette. Ich packe da nicht eine große Story dran und erzähle, ja, deshalb muss dann das passieren. All das, was ich dann denke, ist quasi eins zu eins das, was ich jetzt auch hier mit euch geteilt habe. Alles kann passieren, aber nichts muss passieren oder Schlimmeres. Mein Stop wird dann locker, und anders geht es aus meiner Sicht nicht, 50% tiefer sehen. Ich werde nirgendwo nachkaufen. Das wird ein kleines Ticket, wie es schon heißt. Man könnte das auch als Spielgeld bezeichnen. Spielgeld, wenn es sich verx-facht, sollte es immer noch interessant sein. Also es werden keine 6,50 Euro. Oder was kosten Vapor aktuell? Früher hat man immer gesagt, eine Schachtel Zigaretten. Aber wenn ich durch die Straßen gehe, muss ich sagen, es ist wahrscheinlich ein Vapor. Irgendwas um 9 oder 10 Euro. In Wahrheit weiß ich ganz genau, dass es 9,90 Euro kostet. Also, das wird es nicht sein. Es wird aber auch kein Kleinwagen sein, den ich da investiere. Sondern wirklich kleine Positionen, die, wenn sie dann ausgestoppt wird, 50% tiefer, bei der ich dann sage, naja, ich wusste es doch, aber bei der mir das nicht wehtut. Anders kann ich mit diesem Wert nicht umgehen, weil ich schlicht und einfach kein konkreteres Gerüst, kein konkreteres Setup daran bekomme. Das war's schon für heute. Macht das nicht zu Hause, das möchte ich noch mit auf den Weg geben. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.